Vor einigen Wochen hatte ich einen externen Predigttermin. In einem anderen Gottesdienst habe ich eine Predigt gehalten und im Vorfeld hatten wir den Gottesdienst abgestimmt mit den zuständigen Mitarbeitern. Und man hat mir gesagt, hier, du hast 40 Minuten für die Predigt. Und dann war es dann soweit, ich betrat die Bühne und habe dann auf dem Bildschirm die Uhr vorgefunden, die dann runterlief, von 40 runter auf 0. Und dann habe ich so die Predigt gehalten und irgendwann mal schaute ich auch auf die Uhr und merkte, ich habe nur noch 2 Minuten. Und wollte jetzt aber so richtig ausholen und das Evangelium erklären und merkte, oh nein, das schaffe ich nicht in der Zeit. Habe dann alles runtergebrochen und versucht wirklich in diesen 120 Sekunden, die mir dann noch blieben, das Wichtigste weiterzugeben, und in meiner Leidenschaft für Jesus und Freude fürs Evangelium schaute ich nochmal auf die Uhr und merkte, oh, ich habe doch noch 5 Minuten. Und habe mich dann währenddessen gefragt, habe ich eben falsch geguckt? Oder ist die Sonne stehen geblieben für einen Moment? Und nachher sagte mir der Techniker, du David, das war ganz klar. Ich merkte, du hast noch mehr im Laden. Und dann habe ich das so umprogrammiert, dass du dann noch mehr 5 Minuten bekommen hattest. Und so konnte ich meine Predigt nicht in Ruhe, aber ich konnte sie zu Ende bringen. Und dann habe ich mir nachher gedacht, was für ein guter Mitarbeiter. Ja, was muss passieren, dass ein Techniker da an der Uhr dreht? Das macht man nicht. Und doch war es ein Geschenk. Und ich habe mich darüber gefreut. Wer ist ein guter Mitarbeiter? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Und in unserem Predigttext in 1. Timotheus 4, die Verse 1 bis 8, wird Paulus zu Timotheus diese Worte sprechen. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein. Und da fragen wir uns natürlich alle, ja, wer ist denn ein guter Diener? Ja, wenn du das denen mitgibst, den Geschwistern, den Brüdern und Schwestern, wirst du ein guter Diener sein. Und wenn man etwas weitergibt, muss es ja dann auch selbst umgesetzt werden, sonst ist man ja nicht aufrichtig. Also habe ich mich gefragt, was gibt uns der Text hier an Informationen, an Antworten auf diese Frage? Und wenn wir uns dann in diesen Text begeben, müssen wir uns vorher die Hauptantwort geben auf diese Frage, nämlich die, wer gibt uns denn ein Feedback? Also wer gibt uns die Rückmeldung auf die Frage, wer ist ein guter Mitarbeiter? Und Paulus sagt, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und dann müssen wir festhalten, am Anfang der Predigt, nicht der Mensch gibt eine Rückmeldung hier auf diese Grundfrage, wer ist ein guter Mitarbeiter, ein Diener Christi, sondern Gott selbst. Natürlich freue ich mich über positives Feedback und will dann auch aus konstruktivem Feedback lernen, aber entscheidend ist, was sagt der Herr am Ende unseres Lebens? Wenn wir dann vor ihm stehen und nach Matthäus 25 diese Worte hören, du guter und treuer Knecht, geh hinein in die Freude deines Herrn. Oder auf der anderen Seite die Worte, du böser und fauler Knecht. Und wenn man sich dann diesen Text in Matthäus 25 anschaut, stellt man fest, da gibt es nur die Note sehr gut oder eben ungenügend. Eine 6. Nichts dazwischen. Manche leben, als würde es dann noch die Bewertung ausreichend geben. Ja, er war stets bemüht. Wenn man dann aber nicht erkennt, dass es da jemand gab, der sich um uns bemüht hat, sondern nur stets bemüht versucht, alles richtig zu machen, wird man am Ende doch die Worte hören müssen, du böser und fauler Knecht. Und so spielt es keine Rolle, was Menschen über uns denken. Natürlich, es ist hilfreich, aber am Ende des Lebens zählt die Rückmeldung Gottes. Und da wollen wir alle dieses gute Feedback bekommen, du guter und treuer Knecht. Und Gott sei Dank ist die Bibel voll von Bewertungen. Wir haben mit der Bibel eine Orientierung fürs Leben, denn Gott bewertet ab der ersten Seite der Bibel Dinge. Er sagt, wenn nachdem er Himmel und Erde geschaffen hatte, und die einzelnen Elemente, die er dort geschaffen hat, es ist gut. Und dann sagt er mal, es ist sehr gut. Dann spricht er in der Bibel von einem guten Baum, von der guten Frucht und dann auch die schlechte Frucht, von dem guten Land, von einem guten Werk, von einem guten Wein, der gute Hirte, der gute Kampf, der gute Ruf, das gute Ansehen, die gute Lehre, das gute Bekenntnis, der gute Streiter Christi, der gute Haushalter, die guten Worte Gottes, der gute Wandel. Und heute in der Predigt geht es um den guten Diener. Und da müssen wir nicht im Dunkeln tappen, sondern wir haben anhand der Schrift ganz feste Hinweise, ganz klare Hinweise Gottes, die einen guten Diener ausmachen. Und ich darf einladen, dass wir den Predigttext jetzt gemeinsam lesen. 1. Timotheus 4, die Verse 1 bis 8. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab. Übe dich aber zur Gottseligkeit, denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Da ist viel Text, viel Stoff, viele Fragen, die aufkommen. Und wie sagte es mein Zahnarzt so schön, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Wir haben hier in unserem Text unterschiedliche Themen, deswegen wird es eine Lehrpredigt sein. Und die habe ich gegliedert in vier Punkte, vier Wesensmerkmale eines guten Diener. Und will die gerade verraten. Ein guter Diener, erstens, glaubt an Gott. Ein guter Diener bekennt Jesus Christus. Ein guter Diener nährt sich vom Wort Gottes. Ein guter Diener hat ein zerbrochenes Herz. Ein guter Diener glaubt an Gott. Ein guter Diener bekennt Jesus Christus. Ein guter Diener lässt sich vom Wort Gottes erziehen. Ein guter Diener hat ein zerbrochenes Herz. An dieser Stelle kann sich schon jeder fragen, ui, bin ich ein guter Diener? Lasst uns erstmal auf uns selbst schauen, bevor wir unsere Mitarbeiter beurteilen. Wir beginnen bei Vers 1. Der Geist Gottes aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden. Der Geist Gottes sagt es ausdrücklich und er sagte, dass in den späteren Zeiten, da kommt die Frage auf, also kommen diese späteren Zeiten noch oder sind sie schon da? Und der Apostel Johannes sagt in seinem Brief, Kinder, es ist die letzte Stunde. Also seit der Ausgießung des Heiligen Geistes, Pfingsten bis zur Wiederkunft Jesu Christi, leben wir in dieser letzten Stunde. Das sind schon die späteren Zeiten. Das heißt, wir erleben es auch heute, dass Menschen vom Glauben abfallen. Gibt es sowas? Kann man überhaupt vom Glauben abfallen? Ich möchte hier den Text sprechen lassen. Aber wir stellen fest, auch die Frage nach der Mitarbeit hat in erster Linie was mit dem Glauben zu tun. In Hebräer 11, Vers 6 steht, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Ein Mitarbeiter, der sein Leben lang sich einbringt oder sich einsetzt für Benachteiligte, für in sozialdiakonischen Projekten aktiv ist, wenn er nicht glaubt, wird er am Ende nicht die Worte hören, du guter und treuer Knecht. Es ist die absolute Voraussetzung, der Glaube an Gott. Da will ich nicht sagen, dass Christen die besseren Mitarbeiter sind als Nichtchristen, menschlich beurteilt. Aber vor Gott ist das, was zählt, der Glaube. Und hier sagt Paulus zu Timotheus, hey, es werden Zeiten kommen oder es sind schon Zeiten da, wo Menschen, wo Mitarbeiter vom Glauben abfallen. Und Jesus hilft uns da mit seinem Gleichnis in Lukas Kapitel 8, das Gleichnis vom Sämann, der dann Samenkörner ausstreut. Ja, der Prediger wird verglichen mit einem Sämann, der Samenkörner ausstreut und manches fällt auf den Weg, manches auf den Felsen, manches auf Dornen, manches auf gute Erde. Und die Samenkörner, die auf Felsen gefallen sind, die werden so beschrieben. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Ich kann mir vorstellen, dass Judas so einer war. Der Jünger Jesu, der bereit war, Jesus nachzufolgen, der dem Ruf gefolgt ist und Jesus nachgefolgt ist. Er hat viele Predigten und Reden Jesu gehört und am Ende war er bereit, Jesus zu verraten. War er denn kein wirklicher Christ? In Hebräer 3, Vers 12 finden wir einen wichtigen Vers, um diesen Sachverhalt zu verstehen. Seht zu, Brüder und Schwestern, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott. Hier geht es um Abfallen vom Glauben, vom lebendigen Gott. Aber derjenige, der von Gott abfällt, hat ein böses Herz. Und da sind wir gerade bei dem Grundsätzlichen des Glaubens. Hier geht es nicht nur um etwas, das wir für wahr halten. Ja, Jesus Christus ist geboren von der Jungfrau Maria. Ja, er ist von den Toten auferstanden. Das sagen wir nicht einfach so daher, als würden wir es nur für wahr halten. Sondern Glaube bedeutet viel mehr. Wurde ja im Hesekiel-Buch prophezeit, dass wir ein neues Herz bekommen werden, das steinerne Herz wird uns rausgenommen und da wird uns ein fleischernes Herz gegeben. Und derjenige, der ein böses Herz hat, also noch nicht dieses veränderte Herz hat, der, so sagt es Paulus, er achtet auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. So steht es in unserem Text. Der aber, der ein erneuertes Herz hat, eine Wiedergeburt erlebt hat, dieses fleischerne Herz bekommen hat, der achtet auf den guten Geist, auf das Wort Gottes. Und so kann sich jeder prüfen. Habe ich schon dieses erneute Herz oder habe ich noch das alte Herz? Achte ich auf die betrügerischen Geistern und Lehren von Dämonen oder achte ich auf Gottes Wort? Jetzt fragt sich der ein oder andere, naja, wo gibt es denn heute betrügerische Geister und Lehren von Dämonen? Alle Religionen, Ideologien, Weltanschauungen außerhalb des christlichen Glaubens kommen von betrügerischen Geistern und Lehren von Dämonen. Auf die Frage, bist du vom Glauben abgefallen, hast du ein böses Herz oder ein gutes Herz? Worauf hast du geachtet in den letzten Wochen und Monaten? Hast du dich mitreißen lassen von Modeerscheinungen, von Meinungen dieser Welt, die dich mitgerissen haben, ganz nach dem Motto, naja, wenn es hilft, ist es gut? Oder hast du auf das Wort Gottes geachtet? Und das kann man ja nicht steuern. Das neue Herz, das achtet ganz automatisch auf das, was verkündet wird von Gottes Wort. Und das alte, böse Herz, das widerstrebt dem und achtet eben auf diese Ideologien und Weltanschauungen der Welt. Wenn Menschen nicht mehr die Gottesdienste besuchen, wenn Mitarbeiter mal gut angefangen haben und dann nicht mehr dabei sind, ist die Ursache nicht das Programm der Gemeinde. Ich wiederhole, wenn Besucher die Gottesdienste nicht mehr, Gästebesuch und Mitarbeiter nicht mehr kommen, ist die Ursache nicht das Programm der Gemeinde. Weil wir ja eben festgestellt haben, da sind betrügerische Geister am Werk, Lehren von Dämonen, die uns jeden Tag durcheinander bringen wollen. Und stellt euch mal vor, wenn das wahr ist, was Paulus hier dem Timotheus sagt, dann ist aktuell, heute, jetzt, während der Predigt, der Satan aktiv. Und er versucht, uns durcheinander zu bringen. Sodass wir uns dann fragen, was will der eigentlich da vorne? Das bringt doch nichts. Das hilft doch nicht. Und deswegen will ich hier an dieser Stelle deutlich machen, was ist die Lösung dafür, dass Menschen wieder die Gottesdienste besuchen, dass Mitarbeiter am Ball bleiben und dabei sind und ihr Leben lang treu den Dienst ausüben und nicht abfallen. Was ist die Lösung? Nicht die Programme, sondern Christus selbst. In keinem anderen Namen ist das Heil. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern die Mächte der Finsternis sind aktiv jetzt, hier. Also muss ich als Prediger Jesus verkündigen. Also muss der Mitarbeiter Jesus bekennen. Und das ist das zweite Wesensmerkmal eines guten Mitarbeiters im Reich Gottes, dass er zum einen an Gott glaubt und zum anderen immer Christus bekennt. Denn sein Dienstbereich, egal welcher Bereich hier in der Gemeinde dann er verantwortet, ist immer angefochten. Ist immer angefochten. Und das wird dann nicht gelöst, dieses Problem wird nicht gelöst durch Konzepte oder Programme, sondern nur der Name Jesu. Also muss er auftauchen, also muss er genannt werden. Deswegen sind Andachten vor Mitarbeiterbesprechung Gold wert und nicht Zeitfresser. Paulus sagt, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden und die Herde nicht verschonen werden. Er ist sich dessen bewusst. Es gibt diese Irrlehrer. Und woran erkennt man sie? In unserem Predigttext ab Vers 2 lesen wir dann, woran man sie erkennen kann. Schaut mit mir in die Bibel. 4 Erkennungsmerkmale. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Wissen gebrandmarkt sind. Also Heuchelei und sie sind in ihrem eigenen Wissen gebrandmarkt. Die verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Woran erkennt man also einen Irrlehrer? Ja, an einer gewissen Heuchelei. Das wird uns Christen vielleicht oft vorgeworfen, ihr redet das und lebt es nicht. Und da müssen wir uns immer wieder fragen, ist es so? Vielleicht verkündigen wir den Frieden Gottes und sind unversöhnt, nicht versöhnt mit unserem Nächsten. Vielleicht loben wir hier Gott, wollen aber selber die Ehre haben. Vielleicht sagen wir, Jesus ist der Herr, hat das Sagen und in der Mitarbeiterbesprechung wollen wir aber das Sagen haben. Oder wie gehst du damit um, wenn jemand einen Vorschlag mit reinbringt, der dir gar nicht schmeckt? Sagst du, nein, geht gar nicht? Oder sagst du, Jesus, ist dieser Vorschlag gerade von dir? Dann will ich mich dir unterordnen. Sie sind in ihrem Gewissen gebrandmarkt. Wie können Sie so viele Jahre ein Doppelleben führen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Es ist manchmal erschreckend, was ans Licht kommt, auch von Mitarbeitern in der Gemeinde, wo man jahrelang dachte, das ist ein guter Prediger, ein vertrauensvoller Mitarbeiter und dann kommen Dinge ans Licht, die erschreckend sind. Und dann der dritte Punkt, ja, sie verbieten zu heiraten. Da ist wahrscheinlich eine Religionsgemeinschaft, die Paulus da im Blick hat, die Essener, die das ja gelehrt haben. Und da kommt der Aspekt Frömmigkeit durch Verzicht. Und das kennen wir alle. Wenn jemand sagt, also ab heute werde ich das und dies nicht mehr tun, wirkt das immer sehr fromm. Und die Essener haben dann irgendwann mal den Gedanken gehabt, naja, es ist frommer, es ist heiliger, wenn man nicht heiratet. Wo doch Gott ganz klar gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Dann sagt man vielleicht, naja, Paulus hat es empfohlen. Er hat gesagt, naja, wenn du dich konzentrieren willst auf den Dienst, dann rate ich dir nicht zu heiraten in 1. Korinther 7, aber er hat es doch nicht verboten. Und so kann es dann als sehr heilig und fromm erscheinen, wenn Religionen Geistlichen verbieten zu heiraten und letztlich sind es betrügerische Geister und Lehren von Dämonen, die dahinter stecken. Das nächste, was dann auch verdreht wird von Gottes wunderbaren Gaben, sind die Speisen. Heiraten, Geschlechtsverkehr, Sex ist ein Geschenk Gottes, das wurde verdreht und an der Stelle scheint es immer so fromm zu sein, naja, also wenn ich meine Frau vernachlässige und mich voll einbringe in die Gemeinde, dann bin ich ach so fromm. Nein. Gott sagt, geh nach Hause und feiere mal mit deiner Frau die Ehe und bedank dich dafür, dass ich dir einen Partner geschenkt habe, denn ich habe euch zusammengeführt. Und hier das Thema der Speisen. Es ist auch oft ein Anschein der Frömmigkeit, wenn jemand sagt, also das und dies esse ich nicht mehr. Aus religiösen Gründen. Wenn es gesundheitliche Gründe hat, ethische Gründe oder Gewissensgründe, ist es was anderes. Aber wenn jemand daherkommt und sagt, nee, du musst auf diese und diese Speise verzichten, dann bist du ein Frommer, dann ist es Irrlehre. Und das gibt es heute vielleicht mehr als noch vor ein paar Jahren. Ich zitiere einen Theologen und Religionswissenschaftler, Kai Funkschmied. Kochbücher werden zu Bibeln, das falsche Essen zur Sünde, Köche zu Predigern und Follower und Feinschmecker zu Jüngern. Der neue Essenskult hat das Zeug zur Ersatzreligion. Wenn jemand sagt, ich verzichte auf dies und das, das tut mir gut, ist ja schön. Aber wenn er es dann fordert und gebietet, dann ist das der Beginn einer neuen Religion. Denn jedes Geschöpf Gottes, Vers 4, ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Genauso wie man für die Ehe dankt und es feiert und die Zeit mit dem Ehepartner genießt, so kann man auch das Essen in vollen Zügen genießen und sich dafür bedanken und kein schlechtes Gewissen haben zu müssen, wenn man mal ein Steak isst oder was anderes, wo andere sagen, das ist Sünde. Sagen sie nicht, aber sie kommunizieren das so. Vers 6. Wenn du dies den Brüdern vorstellst oder lehrst oder klar machst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein. Und da können wir uns hier schon fragen, bin ich ein guter Diener? Weise ich immer wieder darauf hin, dass es Irrlehren gibt? Ob ich Prediger bin oder nicht Prediger bin, habe ich das vor Augen, dass grausame Wölfe, wie Paulus sagt, immer wieder in die Gemeinde kommen und die Schafe durcheinander bringen wollen? Es ist eine Realität, die nicht erst noch kommt in irgendwelchen späteren Zeiten, die heute da ist. Also Hut ab. Sind wir auf der Hut? Das wollte ich so sagen. So, und dann wird dieser gute Mitarbeiter beschrieben als jemand, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Wir hatten Punkt 1, der gute Mitarbeiter glaubt an Gott, ist nicht abgefallen von Glauben. Der gute Mitarbeiter bekennt Jesus, weil er weiß, der Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern die Mächte der Finsternis. Und jetzt der dritte Aspekt, der gute Mitarbeiter wird vom Wort Gottes erzogen. Hier steht, der sich nährt. Und wenn man sich das griechische Wort anschaut, im Urtext steht da mehr oder meint dieses Wort mehr, dieses erzogen werden im Passiv. Das Wort Gottes erzieht mich. Und wenn ich Leitergespräche führe mit Verantwortlichen unserer Gemeinde, die einen Dienstbereich leiten, dann stelle ich nicht die Frage, liest du die Bibel? Sondern wirst du vom Wort Gottes erzogen? Es geht hier nicht darum, dass wir viel und regelmäßig lesen müssen. Als ich mal die Bibel komplett durchgelesen habe, noch vor Jahren mit 16, 17, als man immer sagte, du musst die stille Zeit machen, dann war es so, dass ich vorm Schlafengehen 2 Kapitel gelesen habe und ich habe nichts mir gemerkt. Ich bin das gedanklich einfach durchgegangen. Ich habe die Worte einfach so gelesen und habe nichts mitnehmen können für mein Leben. Deswegen ist die Frage nicht, tust du es, also liest du die Bibel, sondern die Frage ist, lässt du dich vom Wort Gottes erziehen? Und wenn dann die Frage ist, wann hast du das letzte Mal erlebt? Und da kommt eine Antwort, vor 2, 3 Jahren gab es mal in der Predigt einen Hinweis, der war sehr passend. Wo hat Gott in den letzten Tagen geredet? Denn er ist ja lebendig. Wenn nicht in der Predigt, gab es dann vielleicht ein Wort, ein Vers, ein Text, der dich persönlich angesprochen hat? Und dann finden wir einen sehr interessanten Satz in Vers 7. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab. Was ist das denn? Wenn Grundordnungen Gottes durcheinandergebracht worden sind, also das mit dem Heiraten oder das mit dem Essen, dann gab es wohl zu der damaligen Zeit ältere Damen, die irgendwelche Märchen und Gespenstergeschichten erzählt haben, in denen dann doch irgendwelche Ideologien, Weltanschauungen vermittelt wurden. Und wenn unsere Kinder jetzt im Alter von 1, 3 und 5 sind und sie dann immer mal wieder einen Film schauen im Fernsehen, dann stelle ich fest, es gibt kaum einen Film, wo nicht das Thema Geister und Gespenster vorkommt. Tja. Und wenn man da nicht aufpasst, kann es passieren, dass über Jahre Kinder etwas aufsaugen, aufnehmen und davon geprägt werden. Mein dreijähriger Sohn Noah lief dann zu mir und sagt, Papa, Papa, in dem Film sagte jemand, der Mond gibt auf uns Acht. Das stimmt doch nicht. Ich so, ja, mein Kind, nein, nicht der Mond gibt auf uns Acht, sondern Jesus Christus gibt auf uns Acht. Ja, Papa, das stimmt, aber warum sagen die das denn? Dann sage ich, mein Kind, die Welt glaubt nicht an Gott. Dann müssen wir aber ihnen von Jesus erzählen. Naja, deswegen stehe ich hier vorne. Das ist erschreckend. Und ich will nicht über die Literatur reden, die dann unsere Teenager dann zu sich nehmen, sofern sie lesen. Und dann, jetzt wird's spannend. Übe dich aber zur Gottseligkeit. Und was heißt das denn, bitteschön? Vorher ging es um Anstrengungen, die der Mensch vollbringt, um dann vor Gott gut dazustehen. Also in dem Moment, in dem ich dann vor dem Herrn stehe und er mir dann eine Rückmeldung gibt, du guter und treuer Knecht, das ist dann so die Gefahr, der man ausgesetzt wird, dass man dann vor ihm steht und sagt, hey, aber ich habe nicht geheiratet, ich habe auf die und die Speisen verzichtet. Und dann sagt Jesus, das interessiert mich nicht. Spielt keine Rolle. Was jetzt eine Rolle spielt, ist die Gottseligkeit. Und wenn Paulus das Wort übe gebraucht, dann fragen wir uns, naja, was heißt das denn? Also wie wird es konkret? Wie wird es praktisch? Übe dich in der Gottseligkeit. Sind wir jetzt doch wieder bei dem, lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst? Und das Wort übe, wenn man das im Griechischen anschaut, dann steht da Gymnase, Gymnastik. Ja, wo ist der Fitnesstrainer für die Übung der Gottseligkeit? Wie wird das konkret? Es kann nicht eine Form der Gottseligkeit sein. 2. Timotheus 3, Vers 5, in den letzten Tagen wird es Menschen geben, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Wenn also jemand hier vorne steht und sagt, ihr Lieben, in der kommenden Woche macht am Montag, Dienstag, das Mittwoch dies und das zu der und der Uhrzeit in der und der Form, wendet euch von solchen ab. Es geht nicht um die Form der Gottseligkeit, sondern Gottseligkeit, wenn man dieses Wort mal auseinander nimmt, steckt da das Wort verehren drinnen, Gott verehren, und das Wort gut drin, gut verehren, Gott gut anbeten. Und wie macht man das? Wie wird Gott gut angebetet? Also so, dass er sich darüber freut. Und dann müssen wir im Alten Testament schauen, da gibt es so viele Verse, die das deutlich machen. Ein Vers davon, Psalm 51, Vers 18. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Das ist wahre Frömmigkeit. Ein guter Mitarbeiter hat ein zerbrochenes Herz. Ich wünsche jedem einen Mitarbeiter in der nächsten Mitarbeiterbesprechung, der ein zerbrochenes Herz hat. Dann geht die Sitzung ganz anders aus. Friedlich. Da ist plötzlich Freude wahrnehmbar. Hoffnung, Perspektive. Aber die Voraussetzung ist ein zerbrochenes Herz. Ja, und wie soll man das bitte einüben? In den Versen vorher, wenn ihr nochmal in die Bibel schaut, Kapitel 3, Vers 16, der letzte Vers, da gibt es eine Definition für die Gottseligkeit. Also 1. Timotheus 3, Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, Doppelpunkt, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Von wem ist hier die Rede? Die Begegnung mit unserem Herrn Jesus Christus führt uns in die Knie, führt zu einem zerbrochenen Herzen. Da gibt es Beispiele, ja, die Frau mit dem Alabasterfläschchen im Neuen Testament, in den Evangelien, die dann die Begegnung mit Jesus hatte, sie brach vor ihm zusammen, benetzte Jesu Füße mit ihren Tränen, wusch mit ihren Haaren die Füße Jesu. Das ist das zerbrochene Herz. Und das kann man nicht erlernen. Wir können niemanden hier in eine Mitarbeiterschulung führen, der das da lernen soll. Geht nicht. Jeder hat die Möglichkeit, Jesus in seinem stillen Kämmerlein zu begegnen und dann auf die Knie zu gehen. Und nicht als Form. Ich sage nicht, geh auf die Knie und bete, dann wirst du es haben, sondern wo findest du ihn? Ja, in seinem Wort. Vielleicht in einer Lobpreis-CD, die du hörst. In einem Gespräch mit jemand anderem, der dann Jesus bezeugt. Und siehe da, unser Herz wird weich, wenn wir diesem Jesus begegnen. Denn die leibliche Übung, Vers 8 ist unser letzter Vers, denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze. Die leibliche Übung, hier ist wirklich die Rede von Soma-Gymnastik, also das, was unser Körper dann bei dem Thema Sport machen soll. Das ist hilfreich, also ja, also nicht, Paulus sagt nicht, das ist Sport ist Mord, also sagt er nicht, das ist schon auch wertvoll und gut. Aber was noch viel wichtiger ist, ist die Gottseligkeit, denn die ist zu allen Dingen Nütze. Und das ist unser letzter Vers, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Das glauben viele nicht. Und deswegen sage ich, erstmal muss ein Mitarbeiter glauben. Das ist die Voraussetzung, weil sonst kann man mit diesem letzten Punkt nichts anfangen. Manche sagen, naja, also wenn ich bete um Heilung, muss ich dann nicht zum Arzt und schließen das gegeneinander aus. Ja, wenn ich mich in der Gemeinde anbringe, muss ich dann nicht joggen gehen, brauche ich das dann nicht mehr? Ich möchte das deutlich machen an einem WhatsApp-Chat, was ich in dieser Woche mit einem Daniel hatte aus Diguna. Da haben wir uns hin und her geschrieben und das will ich jetzt mal weitergeben. Er hat mir die Erlaubnis dafür gegeben. Bei Daniel wurde eine beidseitige Hüftdysplasie diagnostiziert. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich hatte vor Jahren ebenfalls diese gleiche Diagnose, die sich dann aber nicht bewahrheitet hat. Und er hat dann über Umwege mitbekommen, dass ich dann irgendwelche Ärzte und Therapeuten aufgesucht hatte und dass es dann bei mir zu einer guten Lösung geführt hatte. Also keine Operation. Und er fragte mich dann um Rat. Und dann habe ich ihm meine Kontaktdaten weitergegeben von einem guten Masseur, der mir ebenfalls geholfen hat. Und er hat dann einen Termin ausgemacht und schreibt mir: Hallo David. Ich habe einen Termin am 17.04. Ich finde das ehrlich gesagt sehr spät, weil ich ja im Juni die Ausreise nach Afrika geplant habe. Aber besser später den Termin als nie. Ich wollte dich fragen, ob du mir vielleicht ein paar Übungen zeigen kannst. Aber nur, wenn du es zeitlich schaffst. Darüber würde ich mich echt freuen. Das war seine Nachricht an mich. Dann schreibe ich, hi Daniel, ja, das ist etwas spät, aber du kennst ja das Lied, meine Zeit steht in deinen Händen. Jesus wird schon recht führen. Übungen kann ich dir zeigen, aber da wäre ich etwas vorsichtig, nachher sind die kontraproduktiv. LG David. Dann schreibt er, HMM, Punkt. Ja, du hast schon recht. Mit dieser Aussage hast du mich gerade zu Boden geworfen. Wahrscheinlich muss ich warten und weiter vertrauen. Danke, David. Was will ich mit diesem Beispiel deutlich machen? Ich glaube ganz fest daran, dass in der Begegnung mit Jesus Christus wir zu Bruch gehen. Wir unsere Knie beugen und sagen, Herr, du bist Herr über alles, über meinen Körper, über meine Gesundheit, über meinen Terminkalender. Du kennst meine Ausreise nach Afrika. Du weißt, dass die unmittelbar bevorsteht und du kennst die Diagnose der Ärzte. Ich liefere mich dir aus. Wenn du mich dann führst zu einem gewissen David Kröker, der mal ähnliche Herausforderungen hatte und er mir dann eine Nummer gibt, nehme ich das aus deiner Hand. Wenn mir da geholfen wird, dann preise ich dich. Wird mir nicht geholfen, dann preise ich dich. Und dann werden wir uns wundern, dass der Herr Jesus Christus nicht überfordert ist mit unserer modernen Medizin und sagt, alles schlecht. Sondern er wird uns da durchtragen und wir werden die ein oder andere Tablette schlucken oder den einen oder anderen Arzt aufsuchen, aber rückblickend erkennen wir, er hat uns durch diese Phase geführt. Und werden einen Frieden haben, der wertvoller ist als die Gesundheit. Und so möchte ich abschließen meine Predigt und uns in Erinnerung rufen, was einen guten Mitarbeiter ausmacht. Ein guter Mitarbeiter glaubt an Gott. Ein guter Mitarbeiter bekennt Jesus. Ein guter Mitarbeiter wird vom Wort Gottes erzogen. Und ein guter Mitarbeiter hat ein zerbrochenes Herz. Ich möchte noch beten und darf bitten, dass wir uns dazu erheben. Herr Jesus Christus, du siehst hier die Mannschaft, die sich versammelt hat in diesem Raum. Wir sind viele Mitarbeiter, die Tag für Tag, Woche für Woche im Einsatz ist. Herr Jesus, und manchmal wird man fast schon getrieben von den Aufgaben und immer wieder kommt die Frage auf, ist das okay? Ist das gut genug? Herr Jesus, von heute interessiert uns deine Meinung. Wie denkst du über uns? Werden wir diese Worte am Ende unseres Lebens hören, du guter und treuer Knecht? Herr Jesus, und so bitte ich dich um deine Gnade jetzt, in diesem Moment, dass du durch deinen Heiligen Geist jeden Einzelnen ansprichst und ein Feedback gibst. Herr Jesus, wir danken dir, dass du nicht von uns eine Form der Gottseligkeit forderst, dass wir irgendwelche geistlichen Übungen täglich machen müssen, um dir zu gefallen, wie es in den anderen Religionen der Fall ist. Danke, Jesus, dass du alles getan hast für uns am Kreuz von Golgatha. Herr Jesus, und bitte lass uns das erkennen und in dieser Begegnung mit dir zerbrechen. Uns dir neu weihen, uns dir neu zur Verfügung stellen, in der Erwartung, dass du nicht überfordert bist mit unserem Leben hier auf dieser Erde, sondern Lösungen hast. Weil du der Erlöser bist. Wir ehren dich, erheben dich, preisen deinen hochheiligen Namen. Amen. Wir nehmen Platz und singen jetzt noch zwei Lieder.